Wachsen, Reifen und Gemeinde. Matthias hat es ja bereits letzten Sonntag kurz angedeutet, wie es zu diesem Thema gekommen ist. Im Juli, vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern, es ist schon lange her, noch vor den Ferien, also vor den Ferien der meisten, glaube ich. Dort haben wir uns an zwei Sonntagen mit dem Thema beschäftigt, Glaube und dann. Und wir haben uns die Frage gestellt, was möchte Gott mit meinem Leben zwischen Bekehrung und Ewigkeit? Und wir haben entdeckt, dass Gottes Plan mit uns Menschen eigentlich der ist, dass er uns zu unserer wahren Berufung, nämlich Ebenbild Gottes zu sein, zurückführen möchte. Diese Berufung, die er schon bei Adam und Eva ausgesprochen hat und die auf Gottes neuer Erde dann in vollkommener Weise gelebt wird. Wir haben uns angesehen, dass das Gottes Plan ist, dieses gewaltige Panorama mit unserem Leben. Es ist so, als würden wir schon jetzt beginnen, eine Sprache zu lernen, die wir dann auf Gottes neuer Erde in vollkommener Weise sprechen werden. Das steht also hinter diesen Worten wachsen und reifen. Jetzt steht da aber nochmal, so wie so eine Art Anhängsel oder eine Weiterführung, und Gemeinde. Und Gemeinde. Warum also das? Interessanterweise spricht die Bibel, wenn sie über unser persönliches geistliches Wachsen und Reifen redet, nie losgelöst von Gemeinde. Das Thema wird nie losgelöst von dem Thema Gemeinde behandelt. Immer in, mit, durch Gemeinde, um Gemeinde herum. Das ist ganz, ganz eng miteinander verbunden. Deshalb der Zusatz Wachsen, Reifen und Gemeinde. Welche Rolle spielt Gemeinde in diesem Thema? Warum ist sie so wichtig? Auf diese Fragen wollen wir heute eine Antwort finden. Und um es gleich vorwegzunehmen, wer aus dieser Gleichung die Gemeinde herausstreichen möchte, wird die beiden anderen Teile, das Wachsen und Reifen, auch nicht erleben. Das ist in der Bibel miteinander verknüpft. Das Neue Testament macht das ganz, ganz klar. Bevor wir gleich also in den Bibeltext von Epheser 4 einsteigen werden, möchte ich mir, um das Thema vielleicht in einer größeren Perspektive mal einordnen zu können, ein Bild von C.S. Lewis ausleihen, das das wunderbar veranschaulicht. Wir sind als Menschen insgesamt, aber ganz besonders als Gemeinde, nicht alleine unterwegs, sondern immer mit anderen zusammen. Es ist so wie auf diesem Bild, das sind jetzt Kriegsschiffe, das hat sonst keine besondere Bedeutung, dass das Kriegsschiffe sind. Man könnte auch eine Regatta nehmen, aber da dachte ich mir so, da ist das Bild auch nicht gut, da versucht ja der eine den anderen zu überholen und der Schnellste zu sein. Also habe ich jetzt mal dieses Bild gewählt, das entspricht so meinem Männerherzen. Ne? So, boah. Also, wir sind ja als Gemeinde nicht alleine unterwegs und wir stellen wir uns mal vor, wir sind wie so eine Gruppe, weiß gar nicht, wie man das nennt, eine Gruppe von Schiffen, die so im Verbund auf hoher See unterwegs sind. Damit das funktioniert, damit diese Schiffe heil an ihrem Ziel ankommen können, braucht es zwei Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, jedes einzelne Schiff muss seetüchtig sein. Es braucht einen funktionierenden Motor, ein funktionierendes Ruder, alles, was so ein Schiff eben braucht, es muss seetüchtig sein. Die zweite Voraussetzung ist, jedes Schiff braucht den gleichen Kurs. Jedes Schiff braucht den gleichen Kurs. Hier kann man sich nicht aussuchen, ob man die eine oder die andere Voraussetzung will. Wenn alle Schiffe gut in Schuss sind, total seetüchtig, aber nicht denselben Kurs, ja, dann knallt es früher oder später. Wenn die nicht dasselbe Ziel haben, dann knallt es früher oder später und plötzlich sind sie nicht mehr seetüchtig. Plötzlich sind Schrammen drin oder schlagen Leck oder was auch immer. Wenn alle Schiffe denselben Kurs haben, aber nicht seetüchtig sind, also kaputte Motoren, schiefe Ruder oder was auch immer, dann ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis sie zusammenstoßen, wenn sie nicht richtig gelenkt werden können und manövrieren können. Verstehen wir? Diese beiden Voraussetzungen braucht es immer. Ich finde dieses Bild deshalb so gut, weil es zeigt, Gesundheit, nur dass es dir, nur wenn du selber geistlich reif bist und gut unterwegs bist, bedeutet das noch nicht, dass die Gemeinde gut unterwegs sein kann. Und wenn wir als Gemeinde gut unterwegs sein wollen, wie diese Schiffe im Verbund, bedeutet das aber auch gleichzeitig, dass wir einzeln gut seetüchtig sein müssen. Sonst wird es nicht funktionieren. Das gehört zusammen und deswegen eben wachsen, reifen und Gemeinde. Wie das gelebt werden kann, wie das funktioniert, das sagt Paulus, schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Und wir können das gerne mit aufschlagen, wer das möchte. Epheserbrief, Kapitel 4, die ersten 6 Verse. Zum schnelleren Finden, 892 ist die Seitenzahl. Epheser 4, 1 bis 6. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Ein spannender Text. Und ganz allgemein formuliert Paulus hier das entscheidende Prinzip, wenn es um christliches Leben geht. Führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Man könnte auch sagen, lebe, was du bist. Da ist eine Berufung an dich ergangen und es ist jetzt das, was wir als Christen tun, ist nichts anderes, als dieser Berufung zu entsprechen. Lebe das, was du bist. Die WM liegt gerade hinter uns, aber wenn ein Trainer eine Nationalelf beruft, dann bist du im Kader. Dann gehörst du zur Mannschaft. Die Jungs, die da mitspielen und in der Nationalmannschaft sind, die werden sich diszipliniert verhalten. Da wird genau geguckt, was sie essen, wie lange sie schlafen, wie viel Eiweiß und Kohlenhydrate sie zu sich nehmen, wie viel Sport sie machen, wie viel Pause sie machen. Sie verhalten sich entsprechend dem, worin sie berufen sind, nämlich in der Nationalmannschaft. Sie machen das nicht, um reinzukommen, sie sind schon drin, aber ihr Verhalten entspricht der Berufung. Das ist der Gedanke, den Paulus hier der Gemeinde weitergeben möchte. Lebt so nach dem, wie ihr berufen worden seid. Wir sind übrigens auch alle in Gottes WM-Mannschaft, gell? Weltweite Mission. Da gehören wir dazu. Wir sind berufen. Und für Paulus an die Epheser ist ganz klar, was er damit meint. 3 Kapitel lang hat er über diese Berufung gesprochen und ihnen gesagt, dass das göttliche Siegel, dass sie sein Eigentum sind, auf sie aufgedrückt worden ist, aufgeprägt, das ist der Heilige Geist. Sie gehören zu Gott. Sie gehören jetzt zu Jesus und dann sagt er ihnen, diese Berufung beinhaltet auch, dass sie mit Jesus miterben. Miterben mit Jesus, Gottes ewiges Reich. Er sagt ihnen, sie waren geistlich tot und jetzt hat Jesus sie lebendig gemacht. Er sagt ihnen, dass sie jetzt einen freien Zutritt zum Vater haben, weil sie Bürger des Himmels sind. All das beinhaltet diese große Berufung. Und er sagt ihnen, beginne jetzt einen Charakter zu entwickeln, der dieser Berufung entspricht. Und wie man das genau machen kann, haben wir uns am 15. Juli angesehen. Das möchte ich jetzt nicht mehr lang und breit erklären. Der kann das gerne noch einmal nachhören im Internet, wer das möchte. Jetzt will uns Gottes Wort einen neuen Blickwinkel geben, und zwar in Vers 2. Dort heißt es: Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Hier in Vers 2 wird unsere Aufmerksamkeit auf vier Charaktereigenschaften, auf vier Charakterzüge, kann man so sagen, gelenkt, die es braucht, damit nicht nur unser Schiffchen seetüchtig ist, sondern dass wir auch im Verbund mit anderen ans Ziel kommen. Das ist der Gedanke. Wir möchten jetzt mal Stück für Stück durch diese vier Charaktereigenschaften hindurchgehen. Das Erste, was Paulus hier sagt, ist: nicht über den anderen erheben. Andere Übersetzungen benutzen hier das Wort Demut. Ein demütiger Mensch besteht nicht auf seinem Recht. Und aus dem Hebräischen kann man auch übersetzen, ein sich Beugender. Das ist einer, der den unteren Weg gehen kann. Demütige Menschen werden nicht ihr Recht einklagen und darauf bestehen. Demut ist das Gegenteil von Hochmut. Demut ist nicht, und ich glaube, wir vertun uns da immer wieder, ist nicht ängstliches Schweigen und geducktes Leben. So in ein in sich zusammengekrümmtes. Demut ist die bewusste Entscheidung, auf mein Recht, meine Ehre und die Würdigung zu verzichten zum Wohl des anderen. Das bedeutet Demut an dieser Stelle. Der Demütige freut sich, wenn andere glänzen. Der Demütige feiert den Sieg des anderen, obwohl vielleicht die entscheidende Idee und der entscheidende Impuls von einem selbst gekommen ist. Der Demütige freut sich, wenn andere gewinnen, wenn sie durchkommen, wenn sie aufblühen. Der Demütige sagt: Es muss nicht für mich stimmen, es muss für den anderen stimmen. Demut ist die Haltung: Ich will dem anderen gefallen. Paulus sagt, das ist die Charaktereigenschaft, die es braucht, damit wir als Einheit unterwegs sein können. Manchmal, vielleicht mag es dem einen oder anderen auch so gehen, aber mir geht es manchmal so. Manchmal bin ich so eingenommen von Gedanken über mich selbst, in negativer Art. Manchmal dann drückt es einen, man sagt, oh, ich bin so ein schlechter Christ. So viel Versagen ist da, so viel Unglauben ist da, Zweifel ist da, negative Gedanken sind da. Und man dreht sich irgendwie so um sich selbst. Manche Leute beten auch nur für sich selbst. Und ich möchte uns mal herausfordern, ein Experiment zu machen in der kommenden Woche. Und das Experiment geht so, ist ganz einfach. Bete in der kommenden Woche nicht ein einziges Mal für dich selbst. Okay? Du kannst das für dich entscheiden, ob du in dieses Experiment einsteigen möchtest. Aber ich lade dich ein, das einmal zu versuchen. Nicht ein einziges Mal für dich selbst. Für keins deiner Anliegen. Nur für andere. Ich möchte damit nicht sagen, dass für sich selber beten falsch ist, gell? Bitte versteht mich recht. Es ist ein Experiment. Und ich würde gerne nächste Woche hier an dieser Stelle im Gottesdienst ein kleines Zeitfenster einräumen, wo man dann von seinen Erfahrungen mit diesem Experiment berichten kann. Geh doch mal ein auf dieses Experiment. Versuch das doch mal mit mir zusammen. Ich mach mit. Nur für andere beten. Das Interessante ist, wer das versucht, nee, ich möchte es gar nicht vorwegnehmen. Lass dich einfach ein auf dieses Experiment. Ich glaube, das kann richtig spannend sein. Du wirst vielleicht neue Erfahrungen machen, wenn es dir so geht wie mir, die ganz, ganz toll sind. Ein Experiment für nächste Woche. Die zweite Eigenschaft, die Paulus hier in unserem Text nennt, beschreibt er so: Seid vielmehr allen gegenüber freundlich. Ältere Übersetzungen benutzen hier das Wort Sanftmut. Und es ist das Gegenstück zu aufbrausend. Sanftmut oder hier Freundlichkeit ist die Eigenschaft, Streit und Diskussion abzukühlen und nicht anzustacheln. Nicht nochmal Öl ins Feuer zu gießen. Es gibt Leute, die so richtig Energie schöpfen aus dem Konflikt. Sanftmut bedeutet eine Eigenschaft, wo ich deeskaliere, anstatt Dinge ausbrechen zu lassen. Ein sanftmütiger Mensch wird sich bemühen, ruhige und mildernde Worte zu finden. Die englische Übersetzung ist ganz interessant, benutzt hier das Wort Gentleness. Und was ein Gentleman ist, ich hoffe zumindest, dass die meisten das noch wissen. Das Wort, das dahinter steht, ist Behutsamkeit. Behutsam sein. Spüren, was es braucht. Das ist eine Charaktereigenschaft, die Paulus hier nennt, die wir einüben dürfen, damit wir im Verbund mit in dieser Formation unterwegs sein können. Behutsam unterwegs sein. Ich denke, wir machen heute immer wieder den Fehler, dass wir das mit Schwachheit gleichsetzen. Ich behaupte genau das Gegenteil. Das ist nicht Schwachheit, sondern das ist Stärke. Wer auf hoher See, mitten im Sturm, hysterisch herumschreit, der ist nicht stark, sondern der ist stark, der mitten in diesem Sturm, wenn es um Leben und Tod geht, Ruhe bewahren kann und einen kühlen Kopf bewahren kann, der deeskaliert und ruhig darüber nachdenken kann, was es braucht, um jetzt weiterzukommen. Sanftmut, Milde. Und wenn man das so hört, dann versteht man auch, warum die Bibel genau diese Eigenschaft von Leuten fordert, die Verantwortung in einer Gemeinde tragen. Wer diese Eigenschaft nicht hat, ist in der Verantwortung in der Gemeinde falsch. Es braucht Sanftmut, Milde oder wie es hier heißt, Freundlichkeit. Das steckt dahinter. Die dritte Eigenschaft, die Paulus hier nennt, die heißt geduldig oder auch Langmut. Im Gegensatz zur Ungeduld ist die Geduld ausdauernd. Sie hält Widerspruch, Beleidigungen oder Anfeindungen aus, ohne zurückzuschlagen. Kannst du das? Geduldig aushalten? Der Geduldige kann ertragen, weil er selbst getragen wird. Geduld braucht man in der Gemeinde und auch sonst, wenn man mit anderen Menschen zu tun hat, immer. Geduld braucht man, wenn wieder einer nicht hinter sich aufgeräumt hat in der Gemeinde. Geduld braucht man, wenn wieder einer zu spät kommt zum Termin, den man schon lange verabredet hat. Geduld braucht man an jeder Ecke. Geduld braucht man, wenn in einer Gemeindeversammlung mein genialer Vorschlag plötzlich nicht Beachtung findet. Dann braucht es Geduld. Dann braucht es diese Charaktereigenschaft. Das vierte, was Paulus nennt hier in unserem Vers 2, ist nachsichtig und liebevoll, sollen wir miteinander umgehen. Und im Grundtext ist eine Formulierung, die man so benutzen kann und übersetzen kann, in Liebe einander ertragen. Ich liebe diese realistische Perspektive von Paulus, oder? Er kennt Gemeinde nur zu gut. Er weiß, was das bedeutet. In Liebe einander ertragen. Ertragen, das ist ein Wort, das im Neuen Testament immer wieder im Zusammenhang mit Verfolgung steht. Wo die Bibel uns auffordert, ertragt das in Geduld. Und genau so sagt Paulus jetzt hier zu den Ephesern, das ist die Charaktereigenschaft, die Einheit in einer Gemeinde möglich macht. In Liebe ertragen. Und er weiß, wovon er redet. Er weiß, wie böswillige Menschen ihn fertig machen wollten, zum Beispiel in Korinth. Wie sie ihm nachgesagt haben, dass er ein Irrlehrer ist. Wie sie all das, was er mühevoll in jahrelanger Kleinstarbeit versucht hat aufzubauen, wieder zerstören wollten. Wie sie sich von ihm abgesagt haben. All das kennt er. Er weiß also, wovon er spricht, wenn er sagt, in Liebe einander ertragen, weil der andere ja so mühsam sein kann, oder? Ah, wenn alle so denken würden wie ich, wie einfach wäre das? Dann würden wir richtig vorwärts kommen als Gemeinde. Aber diese Charaktereigenschaft würde sich nicht entwickeln. Deswegen braucht es Gemeinde. Dieser gottgewollte, vom Himmel her gedachte Charakter entwickelt sich eben in diesem Reiben aneinander in der Gemeinde. Und Paulus sagt, diese Eigenschaften dürft ihr entwickeln, müsst ihr entwickeln, wenn ihr in einer Einheit unterwegs sein wollt. Wir haben mit dieser vierten Eigenschaft oft ein Problem. Und zwar ist das die Verwechslung zwischen Liebe und Toleranz. In unserer Gesellschaft wird ja dieses Wort Toleranz sehr, sehr laut immer wieder gebraucht. Wir müssen tolerant sein. Toleranz ist die Lösung für alle Probleme. Toleranz ist eben nicht die Lösung für alle Probleme. Und schon gar nicht in der Gemeinde Gottes. Liebe und Toleranz sind zwei völlig verschiedene Sachen. Ich gebe zu, Toleranz ist immer noch besser, als sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Das gebe ich zu, das muss man stehen lassen. Aber Toleranz ist irgendwie so eine ganz verkrüppelte, verdrehte Form von dem, was Paulus hier eigentlich meint. Bei der Toleranz kann ich sagen, ich lasse dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe und so können wir miteinander klarkommen. Okay? Du schneidest deine Seite der Hecke, ich schneide meine Seite der Hecke. Ich toleriere dich, ich muss dich nicht akzeptieren und schon gar nicht lieben. Ich toleriere dich, ich lasse dich in Ruhe und fertig. Das ist wirklich nicht das, was Paulus hier meint. Toleranz schaut weg, Liebe schaut hin. Toleranz braucht nicht Gemeinschaft, Liebe will und sucht Gemeinschaft. Was meint Paulus hier? Wie können wir das leben, so wie Paulus es sich gedacht hat? Schaut mal in unserem Bibeltext ein paar Verse weiter. In Vers 15 nämlich steht die Lösung. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Welche zwei Begriffe werden hier verwendet, die das sichtbar machen, was die Lösung ist? Ist irgendjemand so mutig und will es mal versuchen? Zwei Begriffe, die in diesem Vers vorkommen, die die Lösung darstellen. In Vers 15. Wer ist mutig? Sind die Kinder raus, gell? Das sind immer die mutigsten. Amen. Ganz genau. Liebe und Wahrheit. Das ist die Lösung. Das ist die Lösung, wie wir liebevoll miteinander umgehen, ohne in die Falle der Toleranz zu tappen. Warum nämlich? Wahrheit und Liebe in Kombination. Das perfekte Beispiel dafür ist das Evangelium selbst. Jesus ist am Kreuz für deine und für meine Schuld gestorben. Er hat ungeschminkt der Wahrheit, dieser hässlichen Fratze der Schuld und Sünde in deinem Leben und in meinem Leben ins Gesicht gesehen. Die volle Wahrheit, ungefiltert, ungetönt, ohne Make-up, direkt. Und er hat sich entschieden, trotzdem zu lieben. Wir nennen das Gnade. Gnade. Er entscheidet sich, obwohl er die volle Wahrheit sieht, dir und mir zu vergeben und uns eine Zukunft in seiner neuen Welt als seine Miterben zu eröffnen. Damit man das in der Gemeinde erfahren kann, braucht es jetzt wieder die Demut. Und ich möchte gerade zeigen, wieso. Solange ich mich über den anderen erhebe, so nach dem Motto, also sowas würde ich nie tun. Wie kann man nur? Wie kann man so unterwegs sein? Wie kann man sowas machen? Wie kann man solche Entscheidungen treffen? Wer sich auf das hohe Ross setzt, für den wird Vergebung fast unmöglich werden. In so einer Gemeinde wird die Wahrheit die Liebe verdrängen. Wenn Wahrheit die Liebe verdrängt, dann entsteht eine Härte. eine Lieblosigkeit. Dann entsteht eine Kälte in der Gemeinschaft. Und man hat den Eindruck, dass diese Gemeinden bereit sind, über Leichen zu gehen, weil es schließlich um die Wahrheit geht. Die Wahrheit muss verteidigt werden. Aber sie verlieren die Toleranz, wollte ich schon sagen, die Liebe. Wenn ich aber die Wahrheit in Liebe sagen möchte, brauche ich inneren Reichtum und Frieden. Solange ich mein Selbstwertgefühl von deiner Bestätigung abhängig mache, dass du mich magst, dann wird immer die Liebe die Wahrheit verdrängen. Und Wahrheit wird nicht mehr zu finden sein. Dann werde ich mich hüten, die Wahrheit zu sagen. Ich werde alles in mich hineinfressen. Und so eine Gemeinschaft ist unfähig für Korrektur und echte Vergebung. In so einer Gemeinde wird die Liebe die Wahrheit verdrängen. Wenn das passiert, dann entsteht so eine gespenstische Harmonie. Keiner sagt was, alles ist gut, wir lieben uns doch alles, doch alles in Ordnung, aber unten drunter brodelt es und es kocht und es kocht. Eine gespenstische Harmonie, es schwelgt im Untergrund und schwelt im Untergrund. Die Bibel sagt uns, wie wir das beseitigen können. Zwei ganz einfache Schritte. Das erste ist, vergebe dem anderen und dann gehe auf ihn zu und suche das Gespräch. Genau, erst vergeben, dann das Gespräch suchen. Gut, oder? Die Bibel ist so genial in dieser Hinsicht. Wenn ich jemandem vergebe und ihm schon Vergebung zugesprochen habe und ihm also liebevoll begegnen kann, kann jetzt die Komponente der Wahrheit dazukommen und das eröffnet meinem Gegenüber die Möglichkeit, sich zu verändern. Ohne Liebe und Wahrheit gibt es keine Korrektur, gibt es kein Wachstum. Das kann einfach nicht passieren. Verhalten kann nicht verändert werden. Es braucht diese beiden Komponenten. Jetzt schaust du dir vielleicht diese vier Eigenschaften an und sagst, super, hört sich gut an, ich finde es toll. Das ist toll. Das ist wie so eine Nice-to-have-Liste. Nein. Paulus sagt, dass diese Charaktereigenschaften sollen wir entwickeln. Wie können wir das machen? Wie geht das? Thomas Harry beschreibt in seinem Buch von der Kunst, sich selbst zu führen, zwei ganz einfache Schritte. Wie kann ich wieder Oberhand gewinnen über die Emotionen, die so mein Schiff kapern wollen? Die so wie Piraten auf mich einstürmen. Er nennt zwei Sachen. Das erste lautet, Herr, erbarme dich. Und dann kann man das benennen, was gerade in einem vorgeht. Herr, erbarme dich meiner Angst, meinen Rachegefühlen, meinem Beleidigtsein, meinem Wunsch, jetzt zurückzuschlagen. Herr, erbarme dich, hilf mir. Wenn ich so bete, wenn das in mir hochkommt, egal in welcher Situation, dann passiert das, was Paulus den Ephesern auch sagt, im 2. Korintherbrief Kapitel 10 sagt, nämlich, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen, der sich unserer bemächtigen möchte. Wir nehmen den Gedanken gefangen, wenn wir so beten. Und das zweite lautet, ich segne in deinem Namen die Angst in mir. Das klingt sehr komisch, gell? In Römer 12 werden wir aufgefordert, unsere Feinde zu segnen. Und Thomas Harry macht den Vorschlag, wieso nicht dem Feind in mir drin zu segnen? Wieso nicht dem Feind, der diese Einheit kaputt machen möchte, der möchte, dass ich zurückschlage, dass ich aufbrause, dass ich mit der Faust auf den Tisch haue, alle diese Eigenschaften einfach mal fahren lasse? Wieso nicht diesen Feind segnen und sagen, Jesus, und wenn ich etwas segne, dann bitte ich, dann stelle ich das unter den Einfluss Gottes. Wieso nicht diese Gefühle benennen und sie unter den Einfluss Gottes stellen? Ich unterordne sie dir. Diese zwei einfachen Gebete werden dir helfen, diese Charaktereigenschaften zu entwickeln. Und wenn du das machst, und immer wieder so entscheidest, wirst du feststellen, dass plötzlich ganz natürlich diese Charaktereigenschaften in deinem Leben zutage treten. Auf einmal wirst du feststellen, dass du irgendwann gar nicht mehr so beten musst, weil du ganz natürlich spontan so reagieren wirst. Darauf zielt Charakterentwicklung ab. Kommen wir jetzt, und jetzt werde ich die Geschwindigkeit ein bisschen anziehen, zu Vers 3. Jetzt hat Paulus darüber gesprochen, wie das einzelne Schiff seetüchtig wird. Um was soll es jetzt gehen? Wofür brauchen wir diese Eigenschaften? In Vers 3. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Einheit wird immer umkämpft sein. Und deswegen steht hier, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. Die Einheit ist da. Und darauf kommt Paulus jetzt gleich doch. Aber wir sind herausgefordert, diese Einheit zu bewahren. Jesus betet in Johannes 17, Vers 11. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Ich finde diesen Gedanken erschütternd. Erschütternd. Meint Jesus das wirklich, was er hier sagt? Dass wir als elfige Teilingen eine Einheit bilden, wie wir, sagt Jesus, wie der dreieinige Gott selbst? Offensichtlich ja. Offensichtlich sagt Jesus, das ist das Ziel, wohin ich euch führen möchte. Dahin will ich euch bringen. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 18. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Versöhnt mit Gott. Das ist das Ziel. Das ist die Einheit, um die es geht. Es ist die gleiche Einheit, die wie der dreieinige Gott sie hat. Wir werden mit hineingenommen in die Gemeinschaft des dreieinigen Gottes. Mir geht es so wie Paulus, der einige Zeit später sagt, auch im Kapitel 4, wenn ich mir das vor Augen führe, muss ich auf die Knie gehen und diesen großen Gott anbeten. Das möchte er erreichen. Das möchte er in uns erzeugen. Das möchte er hier mit uns als FWG Teilingen zustande bringen. Auf dieses Ziel steuert er zu. Mit nichts weniger gibt er sich zufrieden. Diese Einheit baut auf. Und jetzt lese ich Vers 4 bis 6. Und ich möchte euch bitten, mal mitzuzählen, auf wie vielen Säulen diese Einheit gegründet ist. Zählt einmal mit. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Wie viele Säulen, wie viele Bausteine des Fundaments habt ihr entdeckt? 7. Und die Bibelleser werden jetzt sofort merken, 7 ist eine ganz besondere Zahl in der Bibel. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, des Ganzen. 7 rundet es ab, obwohl es eine ungerade Zahl ist, aber Gott hat sich offensichtlich so entschieden. 7 bezeichnet das Ganze. Und genauso auch hier. Und in diesen 7 Säulen lesen wir ein Geist. Ein Herr, ein Gott und Vater. Die Dreieinigkeit selbst taucht in dieser Basis, in diesem Fundament wieder auf. Das ist Gottes Ziel mit Einheit. Das möchte er etablieren. Jeder, der durch den Heiligen Geist zu Gott gehört, gehört auch zu mir. Das ist Fakt. Das ist kein optionaler Zusatz. Genau wie bei den Charaktereigenschaften, haben wir das noch im Kopf? Wo er gesagt hat, lebt würdig eurer Berufung. Entwickelt den Charakter, den ihr einmal im Himmel ganz haben werdet. Genauso sagt er das zur Gemeinde und zur Einheit insgesamt. Er sagt, gestaltet jetzt miteinander diese Einheit, die ihr einmal im Himmel ganz haben werdet. In vollkommener Art und Weise, hineingenommen in die Beziehung der Dreieinigkeit. Das darf sich jetzt schon entwickeln. Beginnt diese Entscheidungen zu treffen, beginnt auf diese Art und Weise miteinander umzugehen, so wie es einmal in vollkommener Art und Weise sein wird. Warum möchte Gott das so? Das ist dieses große Bild, weil er das in vollkommener Weise im Himmel mit uns tun wird. Ich möchte abschließen mit einem Bild von C.S. Lewis aus seinem Buch »Die große Scheidung«. Es ist ein faszinierendes Buch und in diesem Buch beschreibt er, wie einer in die Hölle kommt. Es ist so, es ist eine fiktive Geschichte, aber sie macht vieles deutlich. Ein Bus voller Leute kommt also in der Hölle an. Am Anfang sind sie weit oben und schauen so auf die Hölle und es ist eine kalte, graue Stadt. Und einer fragt dann den Reiseführer in diesem Bus, hey, was ist denn mit dieser Stadt los? Irgendwie sieht die so unbewohnt aus. Wo sind denn die ganzen Leute? Und er erzählt, ja, am Anfang kommen alle an und ziehen so zusammen in die Gemeinschaft und so, in eine Straße, sind dann Nachbarn, aber es dauert nicht lange und sie fangen an zu streiten. Und weißt du, hier kann man ganz einfach Häuser bauen. Man denkt sich nur etwas und schon ist es da. Und so streiten sie sich und sie gehen in die nächste Straße, bauen ein neues Haus und ziehen dort ein. Es dauert nicht lange, da streiten sie sich mit dem nächsten Nachbarn, gehen wieder weiter in ein anderes Stadtviertel, bauen ein neues Haus und ziehen da ein. Und so geht das immer weiter und weiter. Die Menschen wollen sich immer weiter und weiter voneinander entfernen. Und dann fragt dieser Mitfahrer im Bus und sagt, ja, aber hier sind ja auch Leute, die schon vor tausenden von Jahren gestorben sind und hier hingekommen sind. Wo leben denn die? Oh, sagt er, die sind Lichtjahre voneinander entfernt. Sie sind immer weiter und weiter voneinander weggezogen, weil sie es nicht miteinander aushalten. Schaut, wenn wir nur 70 Jahre lang leben würden, oder 80, oder 90, dann würde ich sagen, sind kleine Charakterschwächen kein Problem. Das ist eine kleine Weichenstellung. In 70 Jahren passiert noch gar nicht mal so viel. Aber wir leben ewig. Jeder, ob gläubig oder nicht. Und wenn sich dein Charakter, dein nicht miteinander auskommen wollen, bis in die Ewigkeit weiterentwickeln würde, ohne Gottes Eingreifen, wird es genauso aussehen, wie C.S. Lewis das in seinem Bild beschrieben hat. Immer weiter voneinander entfernt. Gott möchte uns aber verbinden, uns einen. Und das ist die Perspektive der Zukunft. Und wir dürfen schon heute einen Charakter entwickeln und Entscheidungen treffen und miteinander leben, hier in Thayingen, wo das ein Stück weit vorweggenommen wird. Ich möchte dich einladen, dass du dich auf dieses Experiment, auf dieses Abenteuer einlässt. Herr Jesus Christus, ich staune über diese geniale Perspektive, die du mit der Gemeinde hast. Danke, danke, danke. Ich möchte dich bitten, dass du uns segnest. Wir brauchen deinen Einfluss, deine Hilfe. Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du uns in der kommenden Woche hilfst, einzeln einen Charakter mehr und mehr zu entwickeln, der dir entspricht und auch dem Ausdruck zu verleihen, was dein Bild für Gemeinde ist. Echte Einheit in Wahrheit und Liebe, so wie du es uns gezeigt hast. Amen.